1. Korinther Kapitel 14 und ich lese mal ab Vers 33. Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Sag mal jemand Amen. Okay. Wie es in allen Gemeinden der Heiligen ist, sollen die Frauen in den Gemeinden schweigen. Denn es wird ihnen nicht erlaubt zu reden, sondern sie sollen sich unterordnen, wie auch das Gesetz sagt. Schau, das ist eine Schriftstelle, die, wenn du das hörst, dann hört sich das so an, wie wenn Frauen in der Gemeinde nichts sagen dürften. Aber ihr könnt in alle möglichen Gemeinden gehen und da, oder Kirchen gehen, und da ist es wirklich so, dass Frauen nichts sagen. Oder nicht allzu viel. Geh mal in eine katholische Kirche zum Beispiel. Da gibt es keine weiblichen Prediger. Vielleicht im kleineren Kreis, ja. Aber jetzt keine öffentlich sanktionierten. Wenn du in verschiedene andere Gemeinden gehst, manche Baptistendenominationen halten das so, da kannst du nichts sagen. Und sogar manche Pfingstgemeinden sind so. Speziell im Osten vielleicht, also nicht in Ostdeutschland, sondern in Osteuropa und an anderen Stellen. Da kommt dann auch noch eine andere Stelle, 1. Korinther Kapitel 11, wo es dann heißt, dass eine Frau unbedingt, wenn sie betet oder weissagt, ihren Kopf bedecken soll. Es gibt also Gemeinden, in denen sitzen die Frauen dann mit Kopftüchern drinnen. Habt ihr vielleicht schon mal erlebt oder schon mal davon gehört. Und wenn man jetzt eine Predigerin, eine bekannte Predigerin hat, wie die Maria Brian bei uns hier, die Hunderte und Tausende von Leuten hören, dann hast du, und das machst du dann öffentlich, ja, stellst wegen mir Videos ins Internet oder so, kommt unweigerlich aus irgendeiner Ecke heraus dieser Vers. 1. Korinther Kapitel 14, 34. Frauen sollen schweigen in der Gemeinde, also in anderen Worten, Mensch, Maria, Brian, halt die Klappe, dass du Hunderte von Menschen zu Jesus führst, dass du den Geist des Glaubens hast und den weiterbringst, dass du ein Missionswerk in Afrika erfolgreich führst, dass du jede Menge Kohle reinscheffelst für Waisenhäuser, Schulen und alles Mögliche. Ist völlig egal, wir wollen nicht aufgrund dieses einen Verses, dass du in der Gemeinde sprichst, dass du als Christin öffentlich als Predigerin auftrittst. Also irgendwie merkt man das schon, das passt irgendwie nicht zusammen. Okay? Einerseits ist offensichtlich geisterfüllte Erleben von der Maria und von anderen Frauen, und andererseits dieser Vers. Passt irgendwie nicht zusammen. Habt ihr den vergessen wieder, den Vers? Oder wisst ihr noch, was da steht? Ich lese es euch nochmal vor. Kapitel 14, 33, wo sind wir denn hier? Da sind wir. Wie es in allen Gemeinden der Heiligen ist, sollen die Frauen in den Gemeinden schweigen, denn es wird ihnen nicht erlaubt zu reden. Also wenn man das einfach so liest, dann denkt man, das ist aber eine eigenartige Sache, die der Paulus hier predigt. Manche haben dann gesagt und behauptet, Paulus wäre ein Frauenhasser gewesen, weil er sowas sagt. Er sagt zum Beispiel, an anderen Stellen sagt er ja auch noch solche ähnlichen Sachen. Er sagt zum Beispiel im 1. Timotheus Kapitel 2, eine Schriftstelle, auf die wir auch noch kommen werden, im 1. Timotheus 2, ich lese euch das vielleicht mal ganz kurz vor, nur um mal das angesprochen zu haben. In Vers 11 sagt er, eine Frau lerne in der Stille in aller Unterordnung. Ich erlaube aber einer Frau nicht zu lehren, mal bis hierher nur. Also das klingt irgendwie nach Frauenmund und Panzertape. Okay? Ich soll nichts sagen. Aber gleichzeitig sehen wir noch andere Schriftstellen in der Bibel auch. Zum Beispiel Galater Kapitel 3. Lasst uns da mal aufschlagen. Während wir unseren Finger halten, wenn es euch recht ist, in 1. Korinther Kapitel 14. Ich lese euch einen Vers aus Galater 3 vor, der dem, was der Paulus hier sagt, scheinbar widerspricht. Also es gibt immer, ihr müsst es wissen, es gibt immer gesetzliche Christen, die ihre Frömmigkeit dran festmachen, ihre Frömmigkeit an Äußerlichkeiten festmachen. Okay, zum Beispiel sagt Paulus an anderer Stelle, Frauen sollen lange Haare haben. Also haben sich besonders fromme Frauen besonders lange Haare wachsen lassen und haben die dann zusammengerollt und in einen ganz, ganz engen Knoten am Hinterkopf befestigt. Das ist der sogenannte Dutt, von dem habt ihr schon mal was gehört vielleicht. Dann haben sie zwar lange Haare, wie die Bibel sagt, aber gleichzeitig haben sie das Gebot des langen Haars umgangen, indem sie es zusammenrollen und doch kurz machen. Versteht ihr? Die könnten ja dann genauso gut ein kurzes Haar haben. So einerseits haben sie die Schriftstelle, wo Paulus sagt, Frauen sollen lange Haare gefälligst haben, haben sie erfüllt. Andererseits haben sie es aber umgangen, indem sie halt ihre Haare jetzt in einem Dutt hineinbinden. Merkt er, dass da irgendwie was nicht stimmt. Entweder Gott will, dass die Haare lang sind, dass sie dann wedeln, wenn man ihren Kopf schüttelt. Oder es ist ihm eigentlich egal, wie lang deine Haare sind. Auf jeden Fall, der Tod kann man nicht vorstellen, dass unbedingt jetzt Gottes Wohlgefallen besonders erregt. Na, ihr sagt, Mensch, wir haben das Problem hier eigentlich so nicht. Nein, aber viele Christen haben das. Viele Christen, die ernsthaft mit Gott gehen wollen, die sind sich da nicht ganz im Klaren drüber, wie diese Schriftstellen zu verstehen sind. Und ich möchte heute Abend also mal drüber reden, über das Thema, darf eine Frau nicht predigen, Fragezeichen. Sollen Frauen tatsächlich die Klappe halten? Wir wissen ja, wie gerne Frauen reden. Frauen entspannen sich beim Reden, Männer beim Schweigen. Galater Kapitel 3, habt ihr das gefunden in der Zwischenzeit? Vers 28, schau mal, da heißt es jetzt, da ist nicht Jude noch Grieche, da ist nicht Sklave noch Freier, da ist nicht Mann und Frau. Denn ihr seid alle einer in Christus Jesus. Das ist Paulus, auch Paulus, der hier sagt, hey, Jude noch Grieche, also nationale Unterschiede, ob du jetzt Deutscher oder Ami oder Ruski oder Polacki bist, ist völlig wurscht. Da ist nicht Sklave noch Freier, ob du jetzt der Boss bist oder derjenige, der den Papierkorb ausleert, völlig wurscht. Im Herrn sind die gleich. Vom Herrn hat der eine nicht mehr Einfluss als der andere. Und da ist nicht Mann und Frau. Ihr seid alle einer in Christus. Also es scheint auch dem zu widersprechen, oder? Wir sind alle eins einerseits, aber andererseits sollen die Frauen die Klappe halten. Also wir halten mal auf jeden Fall fest, dass Gott auch sagt in Galater Kapitel 3 hier, Vers 28 beziehungsweise Vers 26, nein 28, dass im Herrn, also im geistlichen Bereich, gibt es weder Mann noch Frau, okay? Da bist du, hast du als Frau genauso viel Einfluss wie ein Mann. Und ein Jude, weil viele Christen gerne Juden wären, ja, kommt man manchmal vor, ein Jude hat nicht mehr Einfluss beim Herrn als ein Grieche, also als du halt. Ja, das ist völlig egal. Wenn du Jesus angenommen hast, bist du in Christus. Bist du in ihm und es bedeutet, du hast einen Zugang. Und genauso wie Abraham und Isaak und Jakob und Johannes der Täufer und Jesus und Elia und Paulus. Völlig egal, wir sind alle einer. Okay, das halten wir mal fest. Nächste Schriftstelle. Also, dass Frauen nicht predigen sollen und immer schweigen sollen, das kann so nicht richtig sein. Paulus muss da mehr gemeint haben, als was wir da an der Oberfläche lesen, wenn er im 1. Korinther Kapitel 1, 34 sagt, die Frauen sollen schweigen. Denn Frauen haben in der Bibel, in der Gemeinde sehr wohl nicht geschwiegen. Schau mal, als Jesus geboren worden ist und vorgestellt worden ist vom Herrn im Tempel, die sind in die einzige Gemeinde Gottes gegangen, die es damals gab, den Tempel in Jerusalem. Und dort haben sie Jesus dem Herrn vorgestellt, okay? Also dem Herrn geweiht und alles. Sie haben nicht getauft natürlich, sondern dem Herrn geweiht, wie wir das auch machen. Und da kam ein alter Mann heran, Simeon, und hat über ihn geweissagt und geredet mit den Leuten. Erinnert ihr euch? Lukas Kapitel 2, könnt ihr nachlesen. Und kaum war das Simeon fertig, kam in Vers 38 eine Prophetin an. Eine Prophetin ist ein weiblicher Prophet. Propheten haben im Alten Testament gepredigt. Woher wissen wir das? Ja, wir haben Bücher von ihnen, die überliefert sind. Wenn es Prophetinnen gab, dann haben sich die auch öffentlich hingestellt und haben geredet im Namen des Herrn. Also nichts mit Schweigen seinerzeit. Jetzt können wir das sehen, soweit. Dann kam also diese Frau namens Hannah, kam, lobte Gott und redete, heißt es da ausdrücklich, von Jesus, redete von ihm zu allen, die herbeikamen. Du, damals gab es eine Gemeinde, einen Tempel in Jerusalem. In dem einen Tempel drinnen stand eine Frau und hat über Jesus gepredigt. Ja, da kannst du drehen und wenden, wie du willst. Lukas 2, 38, predigt eine Frau im Tempel. Nicht in irgendeiner Gemeinde, im Tempel selber. Mai. Ihr dürft daran erinnern, dass Miriam, die Schwester von Mose, eine Lobpreisleiterin war, die vor ganz Israel hergehüpft ist, ihr Tamburin geschlagen hat und gesungen hat. Woher wissen wir das? Wir wissen, dass er das gemacht hat aus 2. Mose Kapitel 15. Könnt ihr nachlesen. Also es gab weibliche Lobpreisleiterinnen damals. Dann gab es weibliche Richterinnen, Politikerinnen. Wir haben heute eine Kanzlerin, alter Hut. Die Juden hatten das schon vor, was weiß ich, 2.500, 3.000 Jahren fast. Eine Frau namens Deborah. Die ist nicht umhergereist wie die anderen, die männlichen Richter, sondern die Menschen kamen zu ihr. Offensichtlich hatte sie eine Familie, konnte sie nicht einfach zusammenpacken und wegreisen. Sie hatte einen Mann und Kinder und hat sich um die gekümmert und die Leute, die was wollten, mussten zu ihr kommen. Halt mal zu fest. Noch was, ein wunderbarer Vers, den müsst ihr euch unbedingt merken oder aufschreiben. Da heißt es in Psalm 68, Vers 12, da heißt, der Herr gab gute Nachricht. Kennst du irgendeine gute Nachricht, die von Gott kommt? Weißt du, was Evangelium auf Deutsch heißt? Gute Nachricht. Da heißt, der Herr gab gute Nachricht. Und dann geht es halt jeder Vers weiter, Psalm 68, 12. Siegesbotinnen, eine große Schar. Da steht eigenartigerweise nicht Siegesboten, sondern Siegesbotinnen. Jetzt frage ich dich, was machen denn Siegesbotinnen? Die bringen die Kunde vom Sieg, richtig? Wenn der Herr eine gute Nachricht bringt und es gibt Siegesbotinnen in großer Schar, dann heißt es nichts anderes, als dass Frauen in der Gemeinde im Auftrag des Herrn den Mund aufgemacht haben und geredet haben. Und dann gehen wir weiter mal ins Neue Testament. In der Apostelgeschichte Kapitel 21, da treffen wir einen berühmten Prediger noch einmal, Philippus, der vom Herrn entrückt worden ist. Philippus, der in Caesarea gelebt hat und Erweckung hatte. Philippus, der daran schuld ist, dass die Äthiopier Jesus angenommen haben. Das erste afrikanische Volk war, das Jesus als Erlöser angenommen hat. Übrigens auch das einzige afrikanische Volk, das später nicht als Kolonialmacht Gebrauch gefunden hat. Die Italiener haben es einmal versucht, aber sie haben es nicht geschafft, Äthiopien zu einer Kolonie zu machen. Hat Jesus da was damit zu tun? Kann ja sein. Denn Jesus ist ein Befreier und kein Versklaver. Na, und in den Kolonien, da gab es durchaus Sklaven. In Apostelgeschichte 21, 9 hat dieser Philippus 4 Töchter. Und diese 4 Töchter, heißt es da, die weissagten. Die haben im Namen des Herrn geredet, inspiriert. Schon im 1. Korinther 11, 5 jetzt mal. Da ist auch die Rede davon, dass Frauen weissagen oder beten. Da sollen sie was auf dem Kopf haben. Also Frauen haben öffentlich geweissagt und gebetet, allerdings mit Kopfbedeckung. Philippus hatte 4 Töchter, die geweissagt haben, also auch öffentlich geredet haben in der Gemeinde. Ich würde mal sagen, Paulus muss irgendwie das anders gemeint haben, als er gesagt hat, die Frauen sollen schweigen in der Gemeinde. Und wisst ihr was? Stimmt tatsächlich. Er hat kein allgemeines Schweigeverbot für Frauen erlassen oder dass Frauen nicht predigen sollen, sondern vielmehr dreht sich um was ganz was anderes. Lass uns nochmal 1. Korinther aufschlagen, Vers 14. Wir kommen jetzt auf was, auf eine kulturelle Besonderheit von damals. 1. Korinther, Kapitel 14, und wir waren in Vers 33. Zunächst einmal, ich habe mit Vers 33 absichtlich begonnen, denn da steht, Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Es geht Paulus hier also um die Ordnung in der Gemeinde. Dass Unordnung in der Gemeinde vermieden wird. Könnt ihr das sehen? Das ist die Aussage von Vers 33. Und jetzt geht's weiter. Wie es in allen Gemeinden der Heiligen ist, sollen Frauen in den Gemeinden schweigen, denn es wird ihnen nicht erlaubt zu reden, sondern sie sollen sich unterordnen, wie auch das Gesetz sagt. Wenn sie aber etwas lernen wollen, so sollen sie daheim ihre eigenen Männer fragen. Es dreht sich hier um verheiratete Ehefrauen, die in der Gemeinde was nicht verstanden haben. Vers 35, wenn sie was lernen wollen, sollen sie daheim ihre Männer fragen. Denn es ist schändlich für eine Frau in der Gemeinde zu reden, das macht man einfach nicht. Um was es Paulus hier geht, ist Folgendes. Wir müssen dazu wissen, dass Männer und Frauen damals in den Gemeinden getrennt saßen. So wie das in den orientalischen Ländern heute noch ist. Du, wenn in ein muslimisches Land gehst, also hauptsächlich muslimisch, und du gehst in eine christliche Gemeinde dort, Pakistan zum Beispiel, oder auch Indien, das hinduistische. Du hast die Männer auf einer Seite sitzen, die Frauen auf einer anderen. Ich weiß zufällig, dass in den Vereinigten Staaten im Jahr 1900, also noch gar nicht so lang her, die Männer auf der einen, die Frauen auf der anderen Seite saßen. Es gab sogar eine Zeit, paar Jahrhunderte vorher, 1600 noch was, da haben die Männer auf der einen Seite und die Frauen auf der anderen Seite gesessen. Und ein verliebter Bräutigam hat sich neben seine Braut gesetzt, auf die Frauenseite. Die Diakone sind zusammengekommen, haben sich beraten, was machen wir mit dem, der hockt auf der Frauenseite. Macht man nicht, versteht ihr? Gibt Anstoß. Sind sie hingegangen von hinten, haben den geschnappt und haben ihn rausgezerrt und haben ihn auf die Männerseite gesetzt. Also wir stellen hier fest, da hat sich in der Zwischenzeit was getan. Eigentlich erst nach dem Zweiten Weltkrieg haben sich die Frauen und die Männer, nach der Reformation genau genommen und in bestimmten Bereichen der Welt nach dem Zweiten Weltkrieg erst. War so, dass die Leute nicht mehr kamen, nach Frauen und Männern getrennt war, sondern in evangelischen Kirchen saßen die Familien zusammen. Mann, Frau und die Kinder drumherum. Die saßen jetzt halt so familienmäßig. Und wir heute Abend, wenn ihr mal sagen dürft, ja, wer ist befreundet oder verheiratet miteinander hier? Siehst du, ihr sitzt ziemlich nebeneinander, nicht wahr? Es ist nicht mehr so, dass wir Männer neben Frauen sitzen, sondern wir machen es heute noch so, wie seinerzeit, wir sitzen familienmäßig zusammen. In anderen Ländern ist es nicht so. Und ich weiß zufällig, aus Korea zum Beispiel, da hat der Dr. Yonggi Cho das nochmal super gut erklärt. Ihr könnt das Fenster ruhig zumachen, wenn es euch stört. Der hat gemeint, dass in Korea auch die Männer auf der einen, die Frauen auf der anderen Seite sitzen. Und oft ist sogar noch ein Vorhang dazwischen, dass die jungen Männer nicht zu den jungen Frauen drüber schauen können. Oder die Alten zu den Jungen. Wer auch immer. Und dann kann es sein, dass eine Frau da sitzt und sich mit ihrem Mann unterhält. Und nachdem sie ja nicht neben ihm sitzt, versteht er, muss er das laut machen. Was hat der Prediger gesagt, Erich? Frau, sei ruhig! Du störst die Predigt! Ja, aber hör mal, das ist doch Quatsch, was der erzählt. Und so ging das hin und her. Und dann hast du plötzlich keine Ordnung mehr, sondern Unordnung im Gottesdienst. Könnt ihr das sehen? Jetzt sind wir wieder bei Vers 33. Paulus sagt, hey, ich will, dass Ruhe ist und nicht Unruhe. Außerdem bezieht sich das auf Ehefrauen, weil die anderen Frauen, die haben die Klappe gehalten, die hatten niemanden zum Fragen. Na, es ist schändlich für eine Frau in der Gemeinde zu reden und sich da laut hin und her zu tun. Und genauso ging es seinerzeit in Korea. Ja, die Mütter haben die Kinder angewiesen, die Frauen haben zu den Männern drüber gebrüllt, die Männer zu den Frauen. Es war schwierig, da in Ordnung im Gottesdienst zu haben. So haben sie gesagt, hey Leute, ihr müsst ruhig sein. Und Paulus sagt genau dasselbe. Er sagt, hey, hallo, ich weiß, dass ihr ungebildet seid. Und damals war es wirklich so, dass nur die Männer in die Schule gingen, die Frauen nicht. Die waren also extrem ungebildet und wussten oft nicht, wovon der Prediger da redet. Und dann kam eben die Frage, ich habe keine Ahnung, von was der Mann redet, kannst du mir das mal erklären? Und dann hat es die Unordnung und Ablenkung und so. Und genau das ist, was Paulus vermeiden will. Okay, wenn also mal jemand zu dir kommt und sagt, Gott will, dass die Frauen schweigen in der Gemeinde, dann sagst du, ja, aber nur die Ehefrauen. Wir sind noch nicht ganz fertig. Wenn sie aber etwas lernen wollen, sollen sie daheim ihre eigenen Männer fragen. Es sind offensichtlich Frauen, die Fragen hatten und diese Fragen öffentlich gestellt haben, wo es gerade nicht gepasst hat. Ja, denn es ist schändlich für eine Frau in der Gemeinde zu reden. Mensch, seid mal leise. Das ist, was Paulus hier sagt. Und jetzt gehen wir zum nächsten strittigen Schriftstelle im 1. Timotheusbrief, Kapitel 2. Und ich muss mal ab Vers 8 lesen, damit wir das ein wenig im Kontext verstehen. Da heißt es, ich will nun, dass die Männer an jedem Ort beten, indem sie heilige Hände aufheben, ohne Zorn und zweifelnde Überlegung. Ebenso auch, dass die Frauen sich in würdiger Haltung mit Schamhaftigkeit und Sittsamkeit schmücken, nicht mit Haarflechten und mit Gold oder Perlen oder kostbarer Kleidung, sondern mit dem, was Frauen geziemt, die sich zur Gottesfurcht bekennen. Na, also zieh dich nicht so an, dass man in dein Dekolleté hineinfällt quasi, sondern lass gefälligst einen Reißverschluss oben. Und beeindruck die Personen, die du gewinnen willst, durch gute Werke und Gottesfurcht. Und jetzt Vers 11. Eine Frau lerne in aller Stille in Unterordnung. Ich erlaube aber einer Frau nicht zu lehren und auch nicht über den Mann zu herrschen, sondern ich will, dass sie sich in der Stille halte. Ihr Lieben, es ist wieder nicht die Rede von dem Verhalten in der Gemeinde, sondern es ist, die Frau soll ihren Mann nicht unter den Pantoffel stellen und drauf rumlatschen auf ihm. Okay, da heißt, sie soll ihn nicht belehren und nicht über den Mann herrschen. In anderen Worten, sie soll ihn akzeptieren als den Vorstand der Familie. Er ist nicht ein geistlicher Herr, aber er ist immer nur der Familienvorstand. Schau, alles, was zwei Köpfe hat, ist ein Ungeheuer. Und wenn du in deiner Familie mit deinem Ehepartner nicht eins bist, dann ist es eine ganz, ganz schwierige Angelegenheit. Na, dann kommt Streit rein und zum Schluss trennt man sich über Nichtigkeiten. Wenn du von vornherein sagst, ja okay, ich kann ihn beraten, als Frau tust du ihn beraten, aber wenn es sich unbedingt was in den Kopf gesetzt hat, nachdem du dann ihn beraten hast, lässt du ihn. Und dann wird er schon sehen, wie weit er kommt ohne dich. Wäre bestimmt viel schlauer, wenn er sich nach dir gerichtet hätte. Aber da musst du ihnen halt seine eigenen Erfahrungen machen lassen. Sei er noch da? Okay, du denkst, du stehst im Hintergrund und rollst mit den Augen, wenn er wieder irgendwas erzählt. Aber lass ihn. Das heißt jetzt nicht, dass du ihm jede Blödheit durchgehen lässt, okay? Wie gesagt, Frau, einen Ferrari habe ich gekauft, einen roten. Er ist Bauer, wollte eigentlich einen Traktor kaufen gehen, ist aber am Ferrari-Laden vorbeigekommen und hat sich gedacht, der Bauer sagt, den Traktor spare ich, stattdessen kaufe ich einen Ferrari. Dann muss ich natürlich schon sagen, also hör mal zu, Heinz-Erich, Karl-Peter, das ist aber jetzt nicht weise gewesen, was du da gemacht hast. Komm, wir gehen jetzt in den Laden und machen den Kauf rückgängig. Na, irgendwo, wisst ihr, ist dann schon einmal Ende. Aber grundsätzlich musst du akzeptieren, dass Gott es so gesetzt hat, dass der Mann derjenige ist, der die Lasten trägt, und du bist derjenige, der ihm beim Lastentragen hilft. Und da kannst du dich nicht verweigern. Du bist auf der Welt, um sein Joch leichter zu machen. Er ist nicht auf der Welt, um ständig hinter dir herzuputzen. Oder die Welt zu reparieren, nachdem du sie irgendwie in die Luft gejagt hast. Okay, da hast du irgendwas falsch verstanden. Du bist für ihn da, nicht er unbedingt jetzt in erster Linie für dich. Adam wurde für Eva, andersrum. Eva wurde für Adam geschaffen und nicht andersrum. Das ist nämlich die Ausführung von Paulus, die hier weiterbringt. Adam wurde zuerst gebildet, danach Eva. Adam wurde nicht betrogen, die Frau, aber wurde betrogen und fiel in Übertretung. Ich meine, Paulus, bitte. Die Eva wurde betrogen. Adam ging sehenden Auges in die Sünde, versteht ihr, und hat gegessen. Ich meine, der ist noch blöder. Okay, also bitte. Das muss ich jetzt mal schon sagen hier. Die Frau wurde bequatscht, die wurde verführt, die wurde, meine, das ist ja, manchmal ist es ja, musst du dich schon irgendwie am Kopf langen, wenn du manche Storys hörst von manchen Frauen. Oh. Er sah so gut aus, so braun gebraun, er hat so viele Haare auf der Brust gehabt, die ganzen Goldketten und alles. Oh, ich musste ihm einfach meine Kontoersparnisse da überweisen. Versteht ihr, man hört manchmal Sachen, da denkst du dir, ja Frau, sag mal, ist nur Frischluft in deinem Bereich zwischen den Ohren oder was ist da los? Nein, Verführbarkeit gibt's, haben Männer natürlich auch. Plus bei Männern ist es durchaus so, dass die sehenden Auges und wissenden Willens in ihre Sünden hineingehen. Blöd. Naja, die Eva war hinterher überrascht, dass er in Sünde gefallen war. Oh, wie gab es das jetzt? Das wollte ich eigentlich gar nicht. Bei Adam, der wusste ganz genau, wenn ich jetzt esse, bin ich verratzt. Mach nur und. Also das ist beim besten Willen kein bisschen mehr intelligent, okay? Da möchtest du wirklich denken, sag mal, Leute, was ist denn los mit euch? Und man kann auch, wenn ich das mal anfügen darf, die Gesellschaft dafür nicht verantwortlich machen. Die Gesellschaft bestand aus zwei Personen und Gott. Besser geht's nicht. Und zwar ohne Sündenfall, mit einer vollkommenen Umgebung. Umweltverschmutzung, kein Thema. Ja? Hunger, Armut, alles kein Thema. Irgendwelche anderen Nöte, überhaupt kein Thema. Kein Thema. Null Thema. Und trotzdem haben sie gesündigt. Ich würde mal sagen, das spricht nicht unbedingt für das rationale Denken des Menschen und für seine Unverführbarkeit. Wir müssen also immer wieder wissen, dass wir durchaus als Menschen verführbar sind und nicht nur die Frauen. Wir müssen immer wieder für uns selber denken. Wir dürfen nicht einfach die Lehrmeinungen von irgendwelchen Internet-Fuzzis übernehmen oder irgendwie sogar Meinungen, die uns in Gemeinden präsentiert werden. Nicht immer meine eigene, also meine Meinungen, die natürlich alle stimmen und keinen Fehler haben. Sollt ihr ungeprüft übernehmen. Okay, wenn ich nicht dran glauben würde, würde ich sie euch nicht bringen. Aber du musst immer noch selber denken. Du musst immer noch selber das Ganze prüfen und deine eigenen Ratschlüsse ziehen. Denn das Problem ist, wenn wir zur Masse werden und nur dem Rattenfänger folgen, ja, dann ist blöd. Wir müssen also immer wieder uns als Individuen wahrnehmen und für uns selber denken. Denn du kannst nur persönliche, individuelle Überzeugungen haben und keine kollektiven. Du kannst dich mit anderen Menschen treffen, die dieselben Überzeugungen haben wie du. Dann sind wir in einer Gemeinde und es ist dann wunderbar, wenn wir eine Gemeinschaft haben. Jemand, der gleich tickt, dessen Herz im selben Takt schlägt wie meins, dann haben wir gute Gemeinschaft. Seht, wie wunderbar, wie fein und wie lieblich es ist, wenn Brüder in Eintracht beisammen sind. Aber unsere Eintracht wird nur dann echt sein, wenn unsere Überzeugungen echt sind, auf denen unsere Einheit basiert. Na? Wir müssen also diese Dinge selber bedenken. Und wenn manche eben sofort anfangen zu lamentieren, versteht ihr? Die sehen eine Frau auf der Bühne und als erstes fällt ihnen nicht ein, dass die Frau vielleicht hunderte, tausende von Menschen zu Jesus führt. Geistes Glaubens weitergibt. Menschen segnet. Sondern das Erste, was ihnen einfällt, 1. Korinther 14, 34, Frauen schweigt in der Gemeinde. Und dann den Vers noch nicht einmal fertig lesen. Das ist tragisch, das ist traurig. Ich denke mal, das sind Menschen, die einfach halt mit der Hauptmeinung ihrer Denomination gehen und blind folgen, versteht ihr? Denn, wenn sie mal weiterlesen würden, würden sie ja sehen, das bezieht sich auf Ehefrauen, die die Gemeinde, die den Gottesdienst gestört haben. Schaut. Und schon nimmt das Ganze eine völlig andere Aussagekraft an. Plötzlich ist der Vers überhaupt nicht mehr so wichtig und es das heißt nicht, dass alle Frauen immer in der Gemeinde schweigen sollen. Könnt ihr das sehen? Also was wir hier machen, ist, wir erarbeiten uns eine echte Überzeugung. Und wisst ihr, es kann schon sein, dass die Bibel von Überzeugungen spricht oder möchte, dass du Überzeugungen hast, die im ersten Moment nicht deine sind. Okay, es kann gut sein, dass die Bibel Sachen von dir verlangt, von denen du denkst, oh Mann, zum Beispiel, ja, die moderne Frau, was? Der Mann ist der ist das Familienoberhaupt und als solchen soll ich den wahrnehmen? Ja, das möchte der Herr, dass du tust. In dem Moment kommst du in die göttliche Ordnung, dein Mann kommt in die göttliche Ordnung, dadurch, dass du ihn respektierst. Wenn du ihn respektierst, wirst du plötzlich feststellen, er fängt an, dich zu lieben. Wenn du ihn nicht respektierst, dann ist es so, dass er bestimmte Not in ihm leer bleibt. Männer wollen nämlich bewundert werden. Okay, deswegen rennen sie so schnell, wie sie können, hüpfen so hoch, wie sie können, um bewundert zu werden. Ja, das ist einfach so. Und wenn es eine Frau gibt, die sie bewundert, wisst ihr was, dann kann die 83 sein, Glatze haben, zahnlos, Holzbein. Ja, wenn sie ihm sagt, er ist der Größte, ne, dann findet er diese Frau toll. Die kann hässlich wie die Nachtfinster sein, völlig wurscht. Fast völlig wurscht. Und andererseits, er kann Holzbein haben, Glatze, 83 Jahre alt sein, wenn er einfach weiß, ja, sie will um ihrer selbst willen geliebt werden. Und wenn sie mal gerade irgendwie einen metallen Aussetzer hat, ach, das macht nichts. Ach, sie ist trotzdem die Einzige. Na, dann denkt sie sich, wow, was für ein Mann. Wie gesagt, der kann auch Holzbein haben, Glatze, 83 Jahre alt sein, völlig wurscht. Fast völlig wurscht. Ich hoffe, ihr wisst, was ich sagen will. Frauen heißt hier, sollen nicht lehren und auch über den Mann nicht herrschen. Nein, sie sollen den Mann nicht belehren und über den Mann herrschen im Sinn von ihn unter den Pantoffel stellen. Manchen Männern gefällt es. Okay, mir persönlich nicht. Aber manche, denen scheint es zu gefallen. Okay, wenn die sich da so arrangieren, dann soll mir das recht sein. Ich bin dann froh, dass ich bei denen nicht wohne. Ne? Aber wer bin ich, dass ich denen da reinreden kann? Nur nochmal ums Grundsätzliche. Übers Grundsätzliche ganz kurz. Es ist nicht so, dass Frauen nie lernen sollen. Wir sehen nämlich im Apostelgeschichte 18, Vers 26, da ist Priscilla eine Frau und Aquila, ihr Mann, Aquila ist auf Deutsch Adler, die sind in Ephesus und die treffen in ihrer Synagoge einen netten Mann namens Apollos. Und dieser Apollos kann predigen, nur dass die Wände wackeln. Ich meine, da bebt die Erde. Der kann mal richtig predigen, versteht ihr? Nicht so langweiliges Zeug wie der Paulus. Bei Paulus versteht man schon die Sätze gar nicht. Reich gemacht mit aller Gewissheit des Verständnisses zur Erkenntnis des Dingsbums hin und her und so weiter. Versteht doch kein Mensch. Was hat er gesagt? Kann ich mir gut vorstellen, dass da eine Frau oder ein Mann gerufen hat. Frau, was hat er gesagt? Erkläre ich dir daheim? Weil dann sieht man nicht, dass sie es auch nicht verstanden hat. Und jetzt kommt Apollos und er hat es einfach drauf. Versteht er? Kurze, prägnante Formeln. Na, so richtig. Schwein vor der Stiel, preis dem Herrn. Und da heißt es jetzt, dass die ihn zu sich genommen haben, diesen Apollos, und ihm den Weg Gottes näher ausgelegt haben. Da heißt jetzt nicht, dass Aquila mit ihm geredet hätte, sondern Priscilla und Aquila. Also beide haben ihn gelehrt. Die Frau hat diesen Apollos auch gelehrt. Und du kannst jetzt natürlich sagen, ja, das war privat daheim, da können sie lehren. Ist doch Quatsch, komm. Wenn eine Frau kompetent ist und einen guten Mann lehren kann, dann kann sie sich genauso gut hinstellen in der öffentlichen Gemeinde und 100 Männer lehren. Ja, einen kann sie lehren, das ist kein Problem. Du, wenn sie einen lehren kann, kann sie 100 lehren. Das ist ja wohl ein Witz, okay? Ja, solange es ein oder zwei sind, lass mal's. Was machst du dann mit dem Vers, wo Jesus sagt, wo zwei oder drei zusammen sind in meinem Namen, bin ich versammelt mitten unter ihnen? Gilt es nur für Männer oder wo Frauen auch sind? Natürlich gilt es für Frauen auch. Also wir sehen, es ist definitiv auf die Ordnung hin gemünzt, ja, die Gott haben will in seiner Gemeinde. Außerdem ist Paulus kein Frauenhasser, er spricht gut von der Gemeinde, von den Frauen in der Gemeinde und von der Ehe allgemein. Er sagt sogar zum Beispiel in den Pastoralbriefen, müssen wir uns nicht näher jetzt damit beschäftigen, da sagt er, die Ältesten und die Diakone, also die Mitarbeiter, sollen nach Möglichkeit verheiratet sein mit einer Frau. Ne? Mann einer Frau heißt es da. Das heißt jetzt nicht, dass die unbedingt verheiratet sein müssen. Paulus war ja selber nicht verheiratet. Nicht einmal Jesus war verheiratet. Da kann man also nicht erwarten, dass wenn die obersten Bosse nicht verheiratet sind, dass dann die Untergebenen verheiratet sein sollen. Das ist doch Quatsch. Er sagt nur, gut ist es für Gemeinden, wenn die Ältesten, also die Angestellten in der Gemeinde und die Mitarbeiter in der Gemeinde, wenn die verheiratet sind. Und dann Mann einer Frau sind. Nicht von fünf, nicht von drei oder zwei, sondern von einer. Nicht von einer Frau und einer Geliebten, so von der niemand weiß, sondern von einer Frau. Punkt. Oder halt gar keiner dann. Auch gut, wie bei Paulus das der Fall war. Okay, und er spricht, wir kommen langsam zum Ende, im Römerbrief Kapitel 16. In vielen Versen von den Frauen, die in den Gemeinden, speziell in der römischen Gemeinde aktiv waren. Von der Phöbe, einer Diakonin und Mitarbeiterin, die wird gelobt. Priscilla wird erwähnt. Tryphena und Tryphosa, also die kriegen zwar mehr wie Krankheiten, sind aber Frauen. Die waren Mitarbeiterinnen, die hat er gelobt und hat sich über die überhaupt nicht abfällig geäußert, sondern hat sich gut über die geäußert. Okay, wollen wir mal festhalten. Und okay, lass mir jetzt noch ein paar Sätze sagen zu 1. Korinther Kapitel 11. Da heißt, dass Gott das Haupt vom Christus ist, der Christus das Haupt des Mannes ist und der Mann das Haupt der Frau ist. Und dass Männer nichts auf dem Kopf haben sollen, wenn sie beten oder weissagen, Frauen dagegen aber was auf dem Kopf haben sollen, wenn sie weissagen und beten. Wisst ihr denn nicht, dass es eine Schande ist und wenn eine Frau unverschleiert rumläuft, beziehungsweise nichts auf dem Kopf hat und so, können sie sich genauso gut die Haare scheren lassen, das macht man nicht und so weiter. So geht's halt so der Verse und Vers und Vers und Vers geht's da so. Okay, hier, hört mal, geht's dem Paulus um kulturelle Besonderheiten der damaligen Zeit. Er sagt, bei den Griechen soll es so sein, oder ist es so, dass die Männer beim Beten nichts auf dem Kopf haben. Bei den Juden war es genau umgekehrt. Da sollten die Männer unbedingt was auf dem Kopf haben. Ihr habt vielleicht schon mal alte Bilder gesehen von Juden, die beten, oder von Jesus, wie er betet. Wenn er betet, hat er immer einen Gebetsschal über dem Kopf. Habt ihr das schon mal gesehen? Schau, Paulus sagt jetzt, wenn sie weissagen oder beten in der Gemeinde, sollen sie nichts auf dem Kopf haben. Aber Jesus hatte was auf dem Kopf. Paulus, hat Jesus einen Fehler gemacht? Nein, es geht offensichtlich nicht um das Grundsätzliche. Versteht ihr, dass es ein Gesetz ist, ob ihr was auffasst oder nicht? Sondern es geht um die sozialen Gepflogenheiten der damaligen Zeit. Und damals war es so, bei den Griechen haben die Männer nichts aufgehabt. Bei den Juden ist es heute noch so, dass die Männer was aufhaben. Okay, so ein Käppi, ihr wisst es. In Deutschland oder allgemein in der westlichen Welt, da kommen die Männer in eine Kirche oder einen Gottesdienst und sie merken instinktiv, es ist verkehrt, einen Hut aufzulassen. Wenn sie den Hut aufhaben, nehmen sie ihn ab, richtig? Wer hat ihnen das mitgeteilt? Steht das irgendwo in der Bibel? Nein, es ist einfach ein Sinn für Dekorum und Sitte und was sich gehört. Schau, jemand, der die Straße entlang geht und einen Hut auf hat, wenn du vorbeigehst und ihn grüßt, was macht er? Der zieht den Hut, richtig? Das ist nichts weiter als ein Höflichkeitsbezeig. Ein Hut hast du nämlich auf, wenn du unterwegs bist. Wenn die Sonne scheint und du bist unterwegs, okay? Spaziergänger haben einen Hut auf. Daheim haben sie keinen Hut auf. Nehmen wir jetzt mal an. Gut. Wenn du also mit dem Hut auf in die Gemeinde kommst, dann bist du quasi nur auf der Durchreise. Ist dir nicht so wichtig. Versteht ihr? Das ist irgendwie, man hat das Gefühl, das gehört sich nicht. Deswegen tut man runter. Genau auf dieses Gefühl, auf dieses Gefühl für Sitte und Anstand spielt der Paulus an. Leute, macht euch nicht unmöglich in euren Gemeinden. Okay? Männer, legt ab. Frauen, tut was aufsetzen. Für die Frauen in der griechischen Welt war es grundsätzlich so, dass die immer einen Schal auf hatten, keinen Schleier. Die haben sich auch nicht in einen Sack gesteckt, wie man das heutzutage im Nahen Osten macht. Ja, Frauen, es ist der helle Wahnsinn. Du bist bei 40, 50 Grad draußen. Ich meine, habe ich gesehen in Dubai, okay? Er hüpft natürlich in seiner flotten Badehose rum. Ja, super, ne? Sie, die Frau, in einem Weiß wohlgemerkt und sie in einem Ganzkörperschleier schwarz. Bei stechender Sonne, schwarz zieht die Sonne an. Und was macht diese Frau? Geht auch ins Wasser, mit Klamotten und allem. Ich habe gedacht, das kann ja wohl nicht wahr sein. Kann ja wohl nicht wahr sein. Aber fremde Länder, fremde Sitten. Schon in anderen Ländern ist es so, wenn du pfeifst, ist es ordinär. Wenn du also rumstehst und einfach so ein Lobpreislied pfeifst, ja, mir fällt jetzt gerade nichts Pfeifbares ein, dann ist es für dich überhaupt nichts Besonderes. Aber die Leute in jenem Land, die schauen dich an und denken, was ist denn das für einer? Und wenn du dann ein Prediger bist, dann kommen die nicht in deinen Vortrag, weil du gepfiffen hast. Und Pfeifen ist bei denen ordinär. Okay? So war es eben damals so, dass Frauen, wenn sie nichts auf dem Kopf hatten, Ehefrauen wieder wohlgemerkt. Hier geht es wieder um Ehefrauen, wenn ihr das lest. Haben wir heute nicht mehr die Zeit dazu. Ja, das war ein Zeichen, hey, ich bin verheiratet, ordne mich meinen Mann unter, hatten sie was auf dem Kopf. Bei uns heute ist es anders. Wir haben heute nichts mehr auf dem Kopf. Frauen müssen sich nichts auf dem Kopf legen. Wenn sie sich etwas auf dem Kopf legen, dann wirkt es komisch, konstruiert, künstlich. Auf jeden Fall nicht natürlich. Ja, deswegen lassen wir das weg. Was es geht, um was es Paulus geht, ist, dass die Leute sich einfügen in das Sittengefühl ihrer damaligen Zeit. Okay, und das müssen wir unbedingt festhalten. Wenn wir ein wenig studieren und ein bisschen für uns selber denken, kommen wir mal auf diese Sachen ganz von selber. Dann müssen wir nicht irgendwelche obskuren Verse, die andere Menschen, speziell Frauen jetzt, einengen, müssen wir die nicht zum Gesetz erheben. Frauen schweigt in der Gemeinde, deswegen Maria löst sich gefälligst den Luftlauf auf Predigt nicht mehr. Andere Frauen schweigt, Punkt. Nö, jetzt wissen wir es besser heute Abend. Wir haben uns einen Standpunkt aus der Gemeinde, aus der Bibel erarbeitet. Es gab in der Bibel massenweise Frauen, die geredet haben. Es gibt heute noch Frauen, die geredet haben. Und der Pfingstlern und der Charismatiker mehr als sonst wo. Und es ist okay. Na, da halten wir es mit dem Paulus, 1. Korinther, Kapitel 14, Vers 33. Gott ist ein Gott der Ordnung und nicht der Unordnung. Und wir lassen uns und unseren Frauen, lassen wir das auch nicht, von irgendwelchen gesetzlichen Personen die Salbung verderben und die Laune verderben. Nein, wir empfangen von gesalbten Männern und von gesalbten Frauen. Wir haben damit kein Problem. Denn im Herrn gibt es weder Männer noch Frauen. Amen. Amen.